Okay, danke für die 2 Bestätigungen. Die anderen müssen wir noch überzeugen. Ja, ich freue mich riesig auf den letzten Teil unserer Predigtreihe heute Morgen. Der letzte Zeuge, Teil 10. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hatte viel persönlichen Gewinn beim Bibelstudieren. Alle Augen auf ihn. Aber ich bin auch froh, dass es rum ist irgendwie. So ganz ehrlich, ich will auch mal wieder aus der Offenbarung raus. Und eins muss ich jetzt einfach sagen, es steht nicht in meinem Skript, aber ich habe das Mikrofon, der Bernd ist nicht da, also wer will mir was verbieten, ne? war ein Scherz. Ich habe euch super lieb. Richtig, richtig voll lieb. Und immer, wenn ich mich hier so umgucke, egal ob ich das sehe, was ja keiner sieht, also wie nennt man das, Backoffice, Backchurch, keine Ahnung, wie das, es gibt ja neumodische englische Begriffe für alles oder das, was sichtbar ist, ob die Heike im Schweiße ihres Angesichts hier jedes Lichtlein gestern poliert hat für den Baum oder die Jeanette jeden geknuddelt hat beim Willkommen heißen da unten und du die Schilder hochreißen, cool, dass du da bist. Die Leute, die man sieht, die man nicht sieht. Wir hatten gestern ein sehr spannendes Mitgliedsseminar, das hat mich auch sehr bewegt. Das ist immer total spannend, Menschen kennenzulernen, die schon so im Rahmen der Gemeinde unterwegs sind, die aber dann sich wirklich entscheiden, ich will zu eurem Haufen dazugehören und dann auch erzählen, warum. Und das geht schon richtig unter die Haut, möchte ich euch mal so sagen. Und es ist cool, dass Leute die beste Buchhaltung der Welt machen, die besten Beter, Dinge, die man sieht, Dinge, die man nicht sieht. Und weißt du, manchmal fragst du einen, könntest du schnell einspringen und er sagt, eigentlich spricht das und das dagegen, aber wenn du sagst, ich soll kommen, dann komme ich. Boah, wie cool ist, was für coole Leute seid ihr? Oder um es mit Ice Age zu sagen, wir sind echt eine krasse Herde. So, also das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ich habe euch total lieb und ich bin unheimlich dankbar für Gemeinde und es gibt... Ganz, ganz ehrlich habe ich eben gedacht, es gibt für mich persönlich jetzt gerade in diesem Moment keinen Ort auf der Welt, wo ich lieber wäre als hier mit euch zusammen und mit ihm. Also ich habe Facebook-Freunde, ich habe da jetzt eine, die ist gerade auf Mauritius. Ah ja, ist in Ordnung. Aber ich würde gar nicht tauschen wollen, weil ich das so sehr liebe, Gott zu begegnen und mit euch gemeinsam, die ihr alle brennt, aus Liebe zu unserem Gott. Gott zu feiern, Gott zu suchen, mehr zu lernen, mich über euch zu ärgern, dann können wir wieder charakterliche Weiterentwicklung betreiben und Vergebung üben. Ihr lieben Hausers, wenn man nicht weiß, wie es geht, kann man das bei euch, das ist jetzt fast vorbei, ne, das Semester, man hätte es lernen können bei euch jetzt. Vielleicht gibt es noch ein nächstes Jahr, genau. Und ja, okay, jetzt höre ich auf zu schwärmen und wir fangen mal an und ich bete, weil ganz ehrlich, eigentlich ist meine Predigt fast nur blau. Was bedeutet das? Mein Lehrer, der mich gefördert hat zur Leiterschaft und Predigtdienst, mein lieber Mann und Pastor, bei dem sind alle Bibelstellen blau. Und in meinen Skripten sind auch alle Bibelstellen blau, royalblau. So kann man das immer schön sehen. Und ganz ehrlich, habe ich eigentlich ganz viel Bibel hier drin und eine Präsentation, die ich gleich einschalten werde. So, ich hoffe, wir kriegen das mit der Aufmerksamkeit total super gelöst, aber Wort Gottes ist so kostbar. Das, was Susan gesagt hat, das ist die Wahrheit. Wir brauchen wirklich Wort Gottes und deswegen bete ich kurz, dass wir nicht müde werden jetzt, wenn vielleicht längere Texte da sind. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du Johannes diese Offenbarung geschenkt hast und weitergegeben hast durch dich selbst und durch deine Engel. Und Heiliger Geist, ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns alle erfüllst, die wir hier sind, die wir zu Hause zuschauen oder wann auch immer dieses Video anschauen. Herr, wir wollen erfüllt sein vom Segen, den das Lesen dieses letzten Buches der Bibel verheißt. Wir wollen erfüllt sein vom Bewusstsein deiner Gegenwart, deiner Heiligkeit und deiner Person im Ganzen, Löwe und Lamm, so wie wir das vorhin gesungen haben. Du bist beides. Und ich bete, dass du uns die Augen des Herzens heute Morgen auftust. Ich bete, dass du durch meine Gedanken denkst, durch meinen Mund redest, den Iriskram eliminierst und möglichst viel von dir durchlässt, Herr. Und dass jeder hier hört, deine Stimme, zwischen den Zeilen oder auch durch Dinge, die ich sage. Ich danke dir, Herr, dass du so viel uns schenken möchtest heute Morgen von deinem Herzen. Wir lieben dich, wir erwarten alles Gute jetzt von dir und wir schauen immer noch ganz fest mit unseren Augen auf dich. Amen. Amen. Ja, das Buch heißt ja Offenbarung. Das heißt nicht das große Rätselbuch. Also das ist das, was ich mir immer in den Urlaub nehme manchmal. Dann gehe ich so in Zeitschriftenhandel und dann hole ich mir diese Hefte. Kennt ihr die, das Kreuzworträtsel, Schwedenrätsel, Sudoku, diese Mischmasch, aber die leichten. Also die anderen raff ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, da bin ich noch nicht. Also das Buch heißt nicht das große Rätselbuch oder Mysteries of Jesus oder so. Apokalypsis auf Griechisch heißt Enthüllung, Offenbarung. Das heißt, man zeigt dir etwas, was du vorher noch nicht gesehen hast. Es war schon die ganze Zeit da. Aber jemand zieht an der Strippe, macht den Vorhang auf und du denkst, boah! Wollen wir das alle mal machen? Boah! Ja, okay. Ja, das waren jetzt die Extrovertierten und die gleichzeitig Frühaufsteher sind, die das mitgemacht haben. Die anderen, die kommen noch, die laufen noch warm. Und deswegen habe ich das letzte Mal für heute meine schicke Staffelei hier hingestellt und enthülle mal dieses fantastische, wahrscheinlich nach meinem Tod unendlich wertvolle Bild. Das ist eigentlich ein Gebet mal gewesen von mir, dass der Himmel durchbricht. Und der Regenbogen, der gehört übrigens uns. Der gehört uns. Der kommt von Noah und so und überhaupt. Genau, der spielt da auch eine Rolle. Und die Herrlichkeit Gottes bricht sich Bahn auf die Erde und nach Deutschland. Amen. Amen. Okay, also Enthüllung. Gott verrät uns was. Und weißt du, wenn du nicht alles verstehst, komm doch drüber weg. Das versteht kein Mensch alles. Und den Rest der Bibel auch nicht. Und Gott hat das gewusst. Und er sorgt dafür, dass du, wenn du ein offenes Herz hast, alles weißt, was du wissen musst. Und manche Sachen gehen dich einfach auch einen Scheißtrick an. Und die musst du auch nicht wissen. Und manche Dinge sind auch gar nicht für dich oder für deine Zeit bestimmt. Und da macht es halt nicht Klingelingeling in deinem Herzen. Aber das ist doch, Gott liebt dich und du bist sein Kind. Du bist nicht sein Oberlehrer, sein Mr. oder Mrs. Perfect, sondern du darfst ganz naiv da stehen und sagen, Gott, ich erwarte, dass du mir schon hilfst, alles zu raffen, was ich raffen muss, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und das ist gut. Ja, also, wirklich letzter Teil versprochen, es gibt keine Fortsetzung. Der letzte Zeuge, Teil 10, das große Finale der Weltgeschichte. Der Pastor hat ja gesagt, wir sind wie eine Serie, und das glaube ich auch. Wir sind wie eine Netflix-Serie oder wie eine Serie, die du guckst, und wenn du einen Teil verpasst, selbst wenn das Thema gar nicht scheinbar oder der Titel der Folge scheinbar gar nicht mit der letzten zu tun hat, es kein Zweiteiler mit einem Cliffhanger besonderer Sorte am Ende war, es gehört alles zusammen. Und das sind alles Bausteine für den Leib Christi hier in Limburg, also für uns, die wir Teil dieser Gemeinde sind. Ich glaube, das gehört wirklich zusammen. Das ist ein Geheimnis, was da drin steckt. Und ich muss das hören. Ich muss hören, was ihr sagt, wenn ihr dran seid. Und ich muss hören, was Gott mir gezeigt hat. Und nur zusammen ergibt es das vollständige Bild. Wir haben also letztes Mal, deswegen kommt jetzt, was bisher geschah. Lustiger Jingle, so die Megagemeinden, die haben dann so Produktionsteams, die sind dann auch vollzeitlich, die können dann so lustige Video-Jingles machen, ne? Die wir gerne auf YouTube gucken. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal aus Limburg, wenn wir genug Mitarbeiter, Kohle und Gas geben. Also ich würde das sowas von cool finden. Amen. Wenn die von Frankfurt und von München und von Hamburg mal sagen, boah, was da in Limburg abgeht. Die können nicht nur Whisky saufen. Hallo? Ja, ihr weißt, ihr läuft nicht mit dem Becher. Die können noch viel mehr. Taste and see that the Lord is good. So. Okay, also was bisher geschah? Kapitel 12 bis Anfang von Kapitel 19 haben wir angeguckt. Ich weiß, über vieles habe ich gar nichts gesagt. Das geht auch gar nicht. Das kann man in der Zeit nicht schaffen. Wenn du mehr möchtest, ein Buch habe ich gerade eben gesehen, ist noch da von Werner Kniesel. Das hat mir einfach mal besorgt. Du kannst es dir mitnehmen. Ich glaube, es kostet 14 Euro. Die überweist du dann bitte aufs Gemeindekonto. Schreib es einfach Offenbarungsbuch in den Verwendungszweck. Dann wissen wir Bescheid, wo es hinzubuchen ist. Und man kann es natürlich auch bestellen, wenn das jetzt gleich ganz schnell weg ist. Und andere Literatur gibt es auch, aber das kann ich dir halt empfehlen, weil ich weiß, was er lehrt. Und das entspricht auch im Wesentlichen dem, was zu welcher Überzeugung wir so gekommen sind. Ja, Gott übernimmt. Das ist eigentlich so der große Punkt dann noch in Kapitel 18 und 19. In Kapitel 18, da geht es um die Zerstörung von Babylon, dieser Stadt durch Gottes Hand. Das heißt, Gott wird die kulturelle und kommerzielle Entwicklung dieser Welt zerstören. Und in Kapitel 19 ist dann der Teil, wo Gott den falschen Propheten und das Tier stürzt. Die sieben Siegel der Besitzurkunde der Erde waren zu dieser Zeit schon geöffnet und jetzt kann Gott rechtmäßig wieder die Herrschaft über sein ursprüngliches Eigentum, was er Adam anvertraut hatte und dieser durch Hochverrat verloren hat, wieder zurückbekommen. Dann finden wir den letzten Krieg beschrieben im Kapitel 19, auch an anderen Stellen der Bibel. Und wenn du von der Offenbarung her mal den Rest deiner Bibel liest, das Neue und das Alte Testament, dann gehen dir Lampen an, die hast du noch nie gesehen. Also mir geht das gerade so. Und eigentlich, je mehr ich verstehe, desto mehr Fragen kommen. Und ich denke, boah, dass man das nicht gleich sieht, wie das zusammen ist. Und ich höre diese Stimmen der einzelnen Bibelbücher so wie ein Chor. Die rufen alle so dasselbe. Und da gibt es den wunderschönen Tenor, so wie der Christoph, den ich eben so schön genossen habe im Lobpreis. Vielen Dank. Und die anderen Stimmen, die einfach einzigartig sind. Und das ist zusammen so ein gewaltiges Zeugnis von der Bibel her. Also das ist wirklich krass. Das muss man lesen, Leute. Echt? Jetzt so. Genau. Okay, bei Judas, im Judasbrief findest du zum Beispiel was in Sacharja 14, beim Propheten Daniel und in Hesekiel 38. Aber wir lesen jetzt etwas aus dem Propheten Joel. Joel 4. Da geht es um die künftige Herrlichkeit Judas und Jerusalems. Ich höre den Lärm riesiger Heere im Tal des Gerichts. Der Tag ist nahe, an dem der Herr dort mit den Völkern abrechnet. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne hören auf zu strahlen. Wie Löwengebrüll, wie Donnergrollen schallt vom Zionsberg in Jerusalem die Stimme des Herrn und lässt Himmel und Erde erzittern. Doch für sein Volk Israel ist der Herr eine sichere Zuflucht und eine schützende Burg. Es ist gut, wenn der mit dem dicken Bizeps sein Freund ist. Right? Ja. Ich wusste, dass sich das anspricht. Und ich mag es. Und ich find's cool, wenn ihr trainiert, Jungs. Und ich find's noch viel cooler, wenn ihr all eure Kraft, die ihr sonst habt, für ihn einsetzt. Es gibt nichts Schöneres. Ja, Frauen auch. Aber ein Mann, der Gott dient, ist einfach Sahne. So, das, ja. Wo sind die Schwestern? Amen. Amen. Yes, so, Jungs, gebt Gas. Zeigt uns, dass ihr Feuer habt für ihn und, ja, für alles. Dann gehen wir wirklich ins Buch der Offenbarung, Kapitel 19 nochmal. Da gibt es Siegeslieder im Himmel und Siegeslieder auf der Erde. Ich lese so ein paar Bruchstücke von den Versen 1 bis 9 aus diesem Stück. Johannes schreibt hier: Danach hörte ich im Himmel das laute Rufen einer großen Menge. Halleluja, preist den Herrn, der Sieg und die Herrlichkeit und die Macht gehören unserem Gott. Seine Urteile sind wahr und gerecht. Er hat die große Hure verurteilt, die mit ihrer Unzucht die Erde zugrunde gerichtet hat. Er hat das Blut seiner Diener und Dienerinnen gerecht, das an ihren Händen klebte. Und wieder riefen sie: Halleluja, preist den Herrn. Ja, und weiter hinten im Text heißt es: Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen, seine Braut hat sich bereit gemacht. Ihr wurde ein herrliches Kleid gegeben aus reinem leuchtenden Leinen. Das Leinen steht für die gerechten Taten der Menschen in Gottes heiligem Volk. Dann sagte der Engel zu mir: Schreib auf, freuen dürfen sich alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu: Dies alles sind Worte, die von Gott kommen, auf sie ist Verlass. Dann kommt Jesus, er tritt auf den Plan. Und wir sind ja jetzt, heute ist der zweite Advent. Wir erinnern uns an die Ankunft von Jesus das erste Mal. Und hey, erzähl doch mal ein paar Leuten, warum wir Weihnachten feiern. Mich nerven immer die ganzen Weihnachtskarten mit den Rentieren. Und ich mag auch Tannenbäume. Aber wo sind die Krippen und die Engel und die Sterne? Ist ja so, vielleicht müssen wir selber Karten malen oder basteln oder weiß ich nicht. Die Leute müssen wissen, warum wir Weihnachten feiern. Wir müssen wissen, er war hier. Und mindestens genauso wichtig, sie müssen wissen, er kommt wieder. Er kommt wirklich wieder. Ich weiß nicht, ob es so ist, wie die ganz Wilden im Moment, die sagen, oh, das ist jetzt... Oh. Weiß ich nicht. Kann immer sein. Kann heute passieren. Es kann aber noch 500 Jahre dauern. Ich finde in der Bibel dafür jetzt nichts zum Greifen, dass ich sagen kann, wir sind's. Ich würde gerne entrückt, dann könnten wir Hilde und Klaus-Peter, die würden dann mit den anderen schon Gestorbenen, dann würden wir uns irgendwo im Himmel begegnen, die Toten stehen zuerst auf in Christus und wir wären entrückt. Wäre eine coole Sache, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich fliege auch in Flugzeugen gerne und das so ganz ohne Flugzeug. Boah, wenn da die Turbine grummelt, das, boah, wie wird das sein? Ich bin einmal... Da war ich Anfang 20, bin ich auf der Autobahn gefahren in die Eifel zur Fachhochschule. Und da war so ein ganz besonderer Sonnenaufgang, so ein Himmelgoldglitzer. Und ich dachte, ich fahre jetzt mit dem Auto in den Himmel. Also hat nicht geklappt, wie ihr seht. Aber es gibt so Momente, wo du denkst, das könnte es jetzt echt gewesen sein. Wichtig ist, dass du vorbereitet bist. Weil keiner weiß wann. Keiner weiß wann. Ja. Keiner weiß, wann du geblitzt wirst im Straßenverkehr. Ich habe jetzt zwei wunderschöne Fotos bekommen, kurz nacheinander. Ich habe gedacht, ich war einfach nur in Gedanken. Und ich war auch gar nicht so viel zu schnell. Wir haben das ganz schön teuer gemacht jetzt. Du weißt nie, wann. Also sei doch einfach immer brav. Oh. Okay. Danach sah ich den Himmel weit geöffnet. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah ein weißes Pferd, auf dem saß einer, der heißt der Treue und Wahrhaftige. Ich habe die Proklamation vergessen, habe doch gar nichts gesagt. Wir glauben, dass wir das tun können und wir werden jetzt verändert. Amen? Amen, okay, gut, dann haben wir die jetzt nachgeholt. Das ist dann doch ein bisschen viel, wenn man so alles macht irgendwie manchmal. Ja, okay. Also, der Himmel war geöffnet, ich sah ein weißes Pferd, auf dem saß einer, der heißt der Treue und Wahrhaftige. Er urteilt und kämpft gerecht. Seine Augen waren wie Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Ein Name stand auf ihm geschrieben, den nur er selbst kennt. Sein Mantel war blutgetränkt und sein Name ist das Wort Gottes. Oh, das ist eine Symbolik, die ist ganz easy, oder? Wenn du ein bisschen Bibel kennst. Wer ist das Wort Gottes, das Fleisch gewordene? Das ist Jesus. Die Heere des Himmels folgten ihm. Alle ritten auf weißen Pferden und waren in reines weißes Leinen gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegen sollte. Er wird sie mit eisernem Zepter regieren und sie zertreten, wie man die Trauben in der Weinpresse zertritt. Das ist unangenehm, oder? Das ist jetzt nicht die Bibelstelle, die du für Tante Elfriede in die Weihnachtskarte schreibst. Er will sie mit eisernem Zepter regieren und sie zertreten, wie man die Trauben in der Weinpresse zertritt. Was will mein verwandtes Mädel mir damit sagen, könnte der Elfriede sich dann fragen. So vollstreckt er den glühenden Zorn Gottes, des Herrschers der ganzen Welt. Auf seinem Mantel und auf seinem Schenkel stand sein Name, König der Könige und Herr der Herren. Dann sah ich einen Engel, der stand in der Sonne. Er rief allen Vögeln, die hoch am Himmel flogen, mit lauter Stimme zu: Kommt, versammelt euch für Gottes großes Festmahl. Kommt und fresst das Fleisch von Königen, Herrführern und Kriegern. Fresst das Fleisch der Pferde und ihrer Reiter, das Fleisch von allen Menschen, von Sklaven und Freien, von Hohen und Niedrigen. Dann sah ich das Tier zusammen mit den Königen der Erde. Ihre Heere waren angetreten, um gegen den Reiter und sein Heer zu kämpfen. Das Tier wurde gefangen genommen und auch der falsche Prophet, der unter den Augen des Tieres die Wunder getan hatte. Durch diese Wunder hatte er alle verführt, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Standbild des Tieres angebetet hatten. Das Tier und der falsche Prophet wurden bei lebendigem Leib in einen See von brennendem Schwefel geworfen. Alle übrigen wurden durch das Schwert vernichtet, das aus dem Mund dessen kommt, der auf dem Pferd reitet. Alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Ich weiß nicht, ob es einen Bibelfilm gibt, der versucht, das darzustellen. Vielleicht hat Mel Gibson noch mal Lust, irgendwas zu drehen. Das ist sehr drastisch. Das würden wir die Kinder gar nicht gucken lassen. Stimmt? Und manche von uns würden das nicht mal gucken. Und das ist Jesus. Das ist der Jesus, der da an Weihnachten bei dem Ochsen und das Baby da, das ist derselbe Gott. Ich habe aufgeschrieben, als Jesus das erste Mal auf die Erde kam, kam er unbewaffnet. Also wenn du dir eins aussuchen kannst, zu sein, wahrscheinlich nicht Baby, also würde ich jetzt so denken. Ich kann mich noch, es ist schon ein paar Tage her, aber ich kann mich noch gut an die Zeit kurz vor meinem 18. Geburtstag erinnern oder so ein Jahr davor. Und da habe ich gedacht, jetzt kommt der Tag der Freiheit. Damals haben noch Leute, die etwas älter waren, den Führerschein bekommen mit 18, ohne Mutti und Papi ein Jahr vorher daneben. Und dann durfte man Waschmaschinen kaufen und was sag ich denn, das ist jetzt unanständig. Also man konnte machen, was man will. Endlich! Endlich 18! Und dann ist man für allen Mist auch noch selber verantwortlich. Ne? So. Und die Polizei, die sagt auch, sie sind jetzt 18. Wie komme ich denn da drauf? Also ich habe mich danach gesehen, nach dieser Freiheit, nach der Selbstbestimmung, der Autonomie. Gib ihm ein Wort. Ich war da. Und Freddie Mercury, der leider seine Gabe nicht im Gottesdienst eingesetzt hat, der war so cool, der Mann. Und es tut mir, also ich konnte den Film nicht ohne Tränen gucken. I want to break free. Ne? I want to break free. Kommt, kommt, alle über 40. Ihr waren doch, irgendwo wart ihr da auch, ja? Ja, so. Also diese Hilflosigkeit würden wir uns nicht aussuchen. Was für ein Mut. Was für ein Mut von Gott, sich uns auszusetzen. Wie gruselig ist das denn? Da will doch keiner mehr wieder hin zurück in Unmündigkeit, in Abhängigkeit. Aber wir sind es und die Kontrolle, die wir vermeintlich haben, ist eh nur eine Illusion. Und das ist dann noch viel gruseliger. Also er kam klein, unfassbar schwach, abhängig. Er ritt auf einem Esel nach Jerusalem beim ersten Mal. Jetzt haben wir hier ein Pferd, ein weißes. Beim ersten Mal konntest du ihn übersehen. Geh mal auf eine Säuglingsstation. Und ganz ehrlich, ich bitte meine drei Kinder an dieser Stelle um Vergebung. Manchmal, wenn wir alte Bilder gucken, kann ich nicht direkt sagen, das ist die Grace und das ist der Raphael. Also es kann nur der Heilige Geist gewesen sein, der Simeon und Hannah im Tempel gesagt hat, das ist der Messias. Das ist nur geistgeleitet möglich. Geh auf eine Säuglingsstation, die sehen alle irgendwie, die einen haben Wuschelhaare, die anderen haben gar keine Haare. Klar, so, das sieht man schon, oder die Hautfarbe. Aber eigentlich so sehen die sich doch furchtbar ähnlich. Ne, so, und wäh und so, und dann ist das alles. Aber ich sag dir, wenn er zum zweiten Mal kommt, gibt es keinen Zweifel mehr. Für niemanden. Auch nicht für seine Feinde, für die bestimmt nicht. Jeder wird es sehen, jeder wird es wissen. Und jeder wird denken, oh Gott sei Dank, oder oh nein. Er hat Augen wie Feuerflammen, haben wir gelesen. Er hat ganz viele Kronen oder Diademe auf dem Kopf. Ausdruck grenzenloser Herrschaft und sein weißer Mantel ist blutgetränkt. Beim ersten Mal kam er, um Blut zu geben, selbst zu sterben. Beim zweiten Mal fordert er Blut. Er fordert Gerechtigkeit. und eine große Abrechnung erfolgt, die uns vielleicht erschaudern lässt, uns ans Alte Testament denken lässt, aber wir dürfen voller Vertrauen wissen, Gott fällt ein gerechtes Urteil. Und nur weil wir die Hässlichkeit von Sünde und Bosheit nicht so sehr vor Augen haben wie Gott selbst mit seinem absolut reinen Herzen, können wir vielleicht in die falsche Schlussfolgerung verfallen, zu sagen, das kann doch nicht richtig sein. Wenn wir das Abendmahl feiern, da haben wir das helle Brot und das, ich war mal wo, da haben wir Abendmahl gefeiert, da hat man das so eingetunkt in den Saft oder Wein. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Ist eine legale Methode, Abendmahl zu feiern. Und hier ist sein helles Gewand blutgetränkt. Er sagt, ich weiß, habe nicht nachgeguckt, was Pilatus oder Herodes, er sagt auf jeden Fall, wenn ich wollte, könnte ich mir 12 Legionen Engel holen, die würden mich hier raushauen, dann wäre die Geschichte vorbei und ihr könnt euren Scheiß alleine ausbaden. 12 Legionen, das wären 144.000 Engel gewesen. Damals hat er darauf verzichtet, jetzt kommt er nicht mehr alleine. Er kam im Frieden, um zu retten, jetzt kommt er mit dem Schwert aus seinem Mund. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. In seiner und in deiner und in meiner auch. Und er wird uns richten nach unseren Worten, was daraus gekommen ist. Das ist auch unser Jesus. Das sogenannte Millennium, das tausendjährige Reich, ist im Lateinischen, na, wir kennen die Millimeter, sind tausendstel Meter, den Milliliter sind tausendstel Liter, also die Zahl tausend steckt da drin. Nach der Schlacht bei Harmageddon wird der Antichrist, der falsche Prophet, in den Feuer- und Schwefelsee geworfen und der Teufel wird gebunden. Diese vorläufige Fesselung Satans und die tausendjährige Herrschaft des Retters mit seinen treuen Nachfolgern folgt dann. Und die Schrift sagt hier, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und das Coole ist, was hier steht, ein Engel. Hat Gott sich nicht selber die Hände dreckig gemacht? Hier, mach du das mal mit dem. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und die Satrone, das habt ihr jetzt nicht mehr, jetzt müsst ihr nur zuhören. Ich sah Thronen und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Offenbarung 20, die ersten 6, oder dem, weiß gar nicht, ersten 2 Verse sind das, glaube ich. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Da kommen wir gleich nochmal ausführlicher hin. Es gibt 2 Auferstehungen und 2-mal den Tod. Und du solltest dafür sorgen, dass du in beiden Fällen beim ersten Mal dabei bist. Merkst du? Okay? Das ist ganz wichtig. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Die Bibel sagt viel über die Nachfolger von Jesus, die Überwinderschar, die ihm treuen nachfolgen. Er sagt, die werden mit bei diesem blutigen Heer sein, bei diesem Gericht. Er sagt, sie werden richten und sie werden regieren. Verschiedene Dinge, die in der Zukunft passieren werden. Und ich fand das witzig, David Porson hat in einer seiner Predigten gesagt, beim Auslegen der Offenbarung, er predigt wohl auch im Gefängnis und hat gepredigt, ist ja nicht mehr hier, hat in Gefängnissen gepredigt und er hat zu einigen der bekehrten Häftlinge gesagt, ihr werdet mal Richter sein, vielleicht richtet ihr irgendwann einen Richter, der euch verknackt hat in der Ewigkeit. Das fanden die ganz cool. Also versteht ihr, da wird alles neu gemischt und dann kommt's am letzten Endes nur darauf an, was hast du mit ihm gemacht, hast du klar Schiff gemacht, hast du dein Leben mit Jesus gelebt und hast du deine Schuld bekannt und aufgeräumt? Ja, dieser Teil, wo es dann immer mehr Richtung ultimativer Gerechtigkeit geht, erinnert mich immer an das Buch Esther. in dem Buch Esther, Altes Testament, Melanie hat zwei coole Predigten darüber gehalten, Schwester Esther 1.0 und 2.0 war das so, genau. Also da kannst du mehr drüber lernen. Deswegen, du solltest keine Folge verpassen, das gehört alles zusammen. Da geht es um Gerechtigkeit. Da wird der Name Gottes, kommt da gar nicht drin vor in dem Buch, aber da ist so ein Schweinehund, der heißt Haman, und der will den Juden so richtig ans Leder, so wie durch die Generation immer wieder der Geist des Antisemitismus die Juden gepusht hat. Wir können auch ein Lied davon singen. Und es war richtig brenzlig, und Esther lässt sich von Gott gebrauchen, geht zum König, tritt ein, sie beten, sie fasten. Und das Blatt wird gewendet, und am Ende hängt der Haman an dem Pfahl, den er für seinen Feind errichtet. Das ist wie so ein Film, weißt du, wo dann am Anfang die Eltern von dem Superhelden umgebracht werden, und dann wird er groß und dann hat er eine Höhle oder irgendwas anderes und irgendwelche Superkräfte und irgendwelche tollen Autos. Das ist für die Männer wichtig, damit die auch die Filme gucken. Und dann rächen die sich am Ende, und dann kriegt der Böse sowas auf die Nuss, und dann ist alles gut. Das klingt jetzt lustig, das war bei Esther so, und das wird in der Endzeit, ganz am Ende der Zeiten, genauso sein. Nur weil Gott so lange die Klappe hält und geduldig ist, dürfen wir nicht denken, dass es keine Abrechnung geben wird. Du bist nicht safe, nur weil Gott mal kurz die Luft anhält. Du musst schon gucken, was du jetzt machst und wie du dein Leben lebst und ob du ihn ignorierst oder sagst, warum hast du nicht doch mal probieren? Okay, dann gibt es noch diese Freilassung, das könnt ihr lesen, Offenbarung 20,7, Vers folgende. Da kommt dann nochmal so ein Krieg, dann kommt Feuer vom Himmel. Und dann, das müssen wir lesen, das gefällt dem Teufel nicht, deswegen müssen wir das unbedingt lesen. Da steht dann, sie zogen herauf von den Enden der Erde und umstellten das Lager des heiligen Gottesvolkes und die von Gott geliebte Stadt. Aber es fiel Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Dann wurde der Teufel, der sich verführt hatte, in den See von brennendem Schwefel geworfen, in dem schon das Tier und der falsche Prophet waren. Dort werden sie in alle Ewigkeit Tag und Nacht gequält. Also wie du theologisch hinkriegst, dass es die Hölle nicht gibt, dass sie nicht ewig ist und dass selbst der Teufel nachher wieder Best Friends mit Gott ist, weiß ich nicht. Entweder hast du den schwarzen Edding in deiner Bibel angewandt oder ein paar Seiten rausgerissen. Ich lese das und ich denke, manchmal meint Gott auch wirklich einfach, was er sagt, wenn er nicht mit Metaphern schleudert. Dann ist Feierabend. Dann ist Ruhe. Schicht im Schacht, oder wie sagt man denn? Dann ist Ende mit Bosheit, mit Sünde, mit Schmerz, mit Krankheit, mit Tod, mit all dem. Es gibt, das ist jetzt für die theologische Bildung der Gesamtgemeinde, ich kann das auswendig auch nicht, musste das auch mir, ich habe das abgeschrieben, also das schreibt man wirklich so. Es gibt drei gängige Deutungen für das tausendjährige Reich, den, sagen wir das mal zusammen sagen, lieber nicht, Amillennialismus. Das sind die Leute, die sagen, es geht überhaupt nicht um irgendeine Zeit, das 1000 Jahre, das ist alles nur so, das steht da nur so, das ist nicht wichtig, aber sie haben auch keine gescheite Erklärung. Das ist jetzt ganz platt das, was ich von dem verstanden habe, was die sagen, die so das da halt vertreten. Dann gibt es den Postmillennialismus. Gut, wird immer besser. Bei drittens wird es richtig gut, sag's euch. Post, das ist das, was hinterher kommt. Das ist der Mann, der bei dir klingelt, ich weiß. Aber PS, wisst ihr noch früher, die Briefe mit Papier oder im E-Mail kann man das auch, Postscriptum. Nachträglich hinzugefügt, hinten dran geschrieben. Post ist immer hinterher oder posttraumatische, was auch immer. Das Wort kennen wir. Oder postnatale Depression, also ja, egal, das sind auch deprimierende Sachen. Die Vertreter dieser theologischen Richtung sagen, das Millennium wird gar nicht von Christus selbst errichtet, sondern durch das missionarische Wirken der Gemeinde. Die Gemeinde würde die Herrschaft Christi auf der Welt aufrichten, bis alle Nationen dem Evangelium glauben. Klingt sehr schön. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass die recht haben, die diese dritte Deutung vertreten, nämlich den Prämillennialismus. Ich habe es nicht so oft geübt, ihr merkt es. Das besagt, Jesus kommt wieder, besiegt das Böse, räumt das auf den Weg und dann wird er eine Zeit auf Erden regieren. Das heißt, er kommt vorher, vor dem Prävention, und so weiter. Vorher für was sorgen. Er kommt vorher auf die Erde zurück und dann kommt das tausendjährige Reich. Das ist das, was diese dritte Richtung sagt und das ist das, was mir am logischsten erscheint aus der Bibel. Warum wird der Teufel nochmal losgelassen nach den tausend Jahren? Ganz sicher sagen kann ich das denn nicht, aber einige haben geschrieben in den Kommentaren, vielleicht ist es notwendig, weil stell dir vor, wir hätten jetzt tausend Jahre lang keinen Teufel, der Leute verführt und würden von Gott selbst regiert. Das wäre wirklich die perfekte Regierung. Wir hätten sie zwar nicht gewählt, weil da bist du nicht nach deiner Meinung gefragt, das ist dann so. Dann regiert Jesus mit denen, die er sich da ausgesucht hat. Und du hast eine fantastische Zeit. Und dann kommt quasi nochmal dieser Moment der Wahl, den Gott dir anbietet. Wir haben einen freien Willen. Jeder Gott hat dir die Möglichkeit geschenkt, auch gegen ihn zu sein. In Dietz an der Kaserne hing mal so ein Banner, da stand, wir sind dafür da oder wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Also wir schützen die Freiheit. Das war die Botschaft. Und Gott gibt dir diese Freiheit und du kannst absolut entscheiden, was du damit machst, aber du musst halt auch mit den Konsequenzen leben. Das ist das einzig Nachteilige dabei. Und dann ist es wie, wenn der Beweis erbracht wird, die Kommunisten hatten nicht recht. Die Kommunisten, die gesagt haben, ja, wenn nur alles perfekt ist und alles gleich verteilt ist, dann sind die Leute alle nett zueinander. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn mir Leute Sachen erzählen von Betrug oder von, Frank, du hast uns Sachen erzählt aus dem Ahrtal, wo Leute, die ihre Häuser verloren haben bei dieser Flut, wo dann irgendwelche Abzocker noch kommen und die noch schreien. Also das konnte ich überhaupt nicht fassen. Also versteht ihr, jemanden Robin Hood-mäßig abzuzocken, da kriegt man noch seine Moral halbwegs, das ist auch falsch, der viel hat. Aber jemanden, der gerade alles verloren hat, dass diese Notsituation von jemandem so ausnutzen, das hat mich geschockt. Ich dachte, echt, sowas machen Leute. Gruselig. Aber wir sind alle, ich bin nicht besser als diese Leute. Der einzige Unterschied zwischen der Zicke, die ich geworden wäre, vielleicht manchmal bin, ist Jesus. Es ist nur Gnade. Da ist nichts Beeindruckendes, menschlich gesehen. Wir sind alle verloren. Wir haben alle diesen Hang zum Bösen, diesen Hang zum Hass. Wir haben alle schon mal den Mordgedanken gedacht. Ich habe ihn gedacht. Und ich bin klein und habe nicht so einen Bizeps. Und was steht da so? Ich bin gar nicht so Testosteron gesteuert. Und trotzdem, es gibt es diese Hässlichkeit der Sünde, dieser Same der Sünde, der da ist. Und der kommt zur Entfaltung und wir brauchen Gottes Hilfe, damit das Ding stirbt. Das ist einfach die nackte Wahrheit. Er kriegt das alleine nicht hin. Und auch Frauen sind zu unfassbarer Bosheit fähig, auch wenn die Gefängnisse von Männern voll sind, wie auch immer. Das spielt alles Hand in Hand. Und dann ist es wie, wollt ihr Barabbas oder wollt ihr Jesus? Dann können sie nochmal sagen, was sie wollen. Dann das Ende der alten Welt, das Gericht über alle Toten und der Tod des Todes. Und jetzt möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen, die ist ein bisschen länger. Und die hat mich die letzten Wochen sehr, sehr oft beschäftigt. Und die steht gar nicht in der Offenbarung. Und wenn du deine Bibel hast, schlag mit mir auf den zweiten Brief von Petrus, das dritte Kapitel. Das ist wirklich der Hammer, was Petrus uns hier zu sagen hat an Informationen. Und jetzt haben wir ja Weihnachten und bald ist dann schon wieder Ostern. Und wir erinnern uns, wenn wir Ostern lesen, dann waren immer die zwei Jungs, die zum Grab gerannt sind. Ne? Und dann schreibt er, ja, der eine Jünger war schneller als der andere beim Grab, Johannes so. Ne? Johannes und Petrus, die haben so ein Wettrennen gemacht. Irgendwie haben Männer das so, wer ist schneller, wer ist größer, wer ist stärker und was auch immer. So, und die zwei Jungs, die haben uns beide über die Endzeit was zu sagen. Johannes hier in der Offenbarung, aber auch Petrus. Und das, was er hier schreibt im dritten Kapitel, ich glaube, das ist vielleicht so der Kern der Message für uns heute Morgen. Ich habe das gefunden, 2. Petrus 3. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Dieser Brief ist ungefähr 30 Jahre älter als das Buch der Offenbarung. Nicht ganz kurz vor Petrus Tod hat er diesen Brief geschrieben. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. So, das ist jetzt zum Beispiel ganz nebenbei, gibt's noch gratis umsonst dazu heute, ein Hinweis darauf, dass Petrus geglaubt hat, was uns die Bibel im Buch Genesis sagt über Noah und die Sintflut. Und für die von uns, die sagen, das ist ja egal mit Schöpfung und ist das alles so, du stolperst in der Bibel immer wieder über solche Stellen, auch gerade im Neuen Testament. Jesus selbst bezeugt diese Dinge und Petrus bezeugt sie hier auch. Okay, aber wir gehen ja weiter. Damals ist es durch Wasser kaputt gegangen. Jetzt sagt er in Vers 7, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das ist Gottes Herz. Gott sagt nicht, tschüss. Der sagt, ah, komm. Wie wenn du dein Zweijähriges von der Autobahn wegluckst. So steht er da. Er ist viel mehr besorgt um dein Leben als du selber. Und du denkst, ich lasse mir aber gar nichts sagen jetzt her. Ist schön auf der Autobahn. Das ist eigentlich das, wie es läuft. Und am Ende der Zeit gehen uns dann die Lichter an und wir denken, das haben wir am Anfang vom Gottesdienst gehört, oh nee, wenn ich da doch nur mehr Klarheit gehabt hätte, dann hätte ich doch. Heute ist der Gottesdienst, wo du die hätte ich doch dann vermeiden kannst. Kannst heute aufräumen. Okay, es wird aber der Tag, Vers 10, der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Boah, war ich froh, dass ich bei Pixabay das Bild kostenlos gefunden habe. Da ist sogar unten Wasser. So für die Illustration von dem Gesamten. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen? Durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Ihr aber, Geliebte, Vers 17, kleiner Sprung zu Vers 17, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Johannes war gar nicht der Einzige, dem Jesus Dinge gezeigt hat über das, was passieren wird. Auch das ist offensichtlich ein prophetisches Wort für die Zukunft. Und es deckt sich mit dem, was Johannes uns schildert. Okay, jetzt wieder zu dem anderen der beiden Jungs, die zum Grab gerannt sind. Johannes, Offenbarung 20,11. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen bei seinem Anblick und verschwanden für immer. Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Alle meine Taten sind in einem Buch aufgeschrieben worden. Das ist noch mehr als die zwei Fotos aus Wiesbaden. Wo ich in der 40er-Zone 46 gefahren bin. Haha. Wir segnen Wiesbaden. die Stadt braucht Geld für neue Bürgersteige oder was auch immer. Ist ja mein, ich bin ja schuld, absolut, kein Ding. Alles ist aufgeschrieben in ein Buch, was du gemacht hast. Auch die Dinge, die keiner gesehen hat. Die Dinge, die du deiner Frau oder Mann auch nicht erzählt hast. Die Dinge, die nicht mal deine Eltern wissen. Oder ja, die sowieso nicht, aber oder auch deine besten Freunde. Alle sind aufgeschrieben. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Auch das Meer gab seine Toten heraus und der Tod und die Totenwelt gaben ihre Toten heraus. Also wenn das Meer die Toten herausgibt, brauchst du dir um Verbrennen oder Nicht-Verbrennen keinen Stress machen. Das wird alles gesammelt und recycelt und verwandelt in einen Auferstehungsleib. So, das ist bei Gott überhaupt kein Problem. Der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Der Tod war nicht Gottes Idee. Dass es überhaupt den Tod gibt, war nie Gottes Plan. Andere Geschichte. Dieser See vom Feuer ist der zweite Tod. Das ist der, den wir nicht wollen. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig. Ah, ich habe das falsch. Was ist das mit den Büchern? Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Der erste Tod ist physischer Natur. Hilde und Klaus Peter sind gestorben und wir können sie nicht mehr sehen, wir können nicht mehr mit ihnen sprechen, keine Gemeinschaft mehr mit ihnen haben, da ist eine Trennung. Aber der zweite Tod, den Menschen erleben, die ohne Gott den ersten Tod erleben, ist viel schlimmer. Das ist das, was die Bibel hier beschreibt mit dem Feuersee. Christen, Menschen, die mit Gott sterben, haben Teil an der ersten Auferstehung und werden auch lange vor den anderen auferstehen. Wenn du eine Beschreibung davon willst, kannst du einen Brief von Paulus lesen in 1. Korinther 15. Da steht ganz, ganz viel drin. Ja, jetzt muss ich nochmal zurückwandern. Das ist ein wunderschöner Text aus Offenbarung 21, Vers 4. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und die Bibel beschreibt den Ort, den Himmel, die neue Stadt. Und ein Teil der Beschreibung, ich muss mich ein bisschen beeilen, ist der hier: Die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Kein Schatten, keine Dunkelheit, nichts verborgen. Und dann kommt noch die Beschreibung, das muss ich mir jetzt leider aus Zeitgründen sparen. Lest doch mal Offenbarung 21. Einen kleinen Ausflug erlaube ich mir noch zu Jesaja. Jesaja beschreibt in Kapitel 33 auch etwas, was eine Vorausschau ist auf ein Ereignis in der Geschichte des Volkes Israel wahrscheinlich, aber auch auf diese Zeit. Da heißt es, Jesaja 33, Vers 17 folgende: Deine Augen werden den König in seiner Schönheit schauen. Du wirst das Land erweitert sehen. Dein Herz wird an die Schreckenszeit zurückdenken. Wo ist nun der, der den Tribut zählte, der das Gold abwog? Wo ist der, der die Türme zählte? Da wirst du das freche Volk nicht mehr sehen, das Volk mit der dunklen Rede, die man nicht verstehen kann. Schau Zion an, die Stadt unserer Festversammlung. Deine Augen werden Jerusalem sehen. Als eine sichere Wohnstätte, als ein Zelt, das nicht mehr wandert, dessen Pflöcke nie mehr herausgezogen werden und von dessen Seilen keines je losgerissen wird. Denn dort wird der Herr in seiner Majestät bei uns sein, an einem Ort der Flüsse, der breiten Ströme. Gegen ihn wird keine Ruderflotte kommen und kein mächtiges Schiff sich herüberwagen. Denn der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Gesetzgeber. Der Herr ist unser König. Für alle die mal Jura studiert haben, da ist die Judikative, die Exekutive und wie heißt das dritte? Legislative, vielen Dank, vereint, völlig undemokratisch, in der Hand des einen, der am besten Bescheid weiß. Der Herr ist unser König, er wird uns retten. Deine Taue sind locker geworden, dass sie weder ihren Mastbaum festhalten, noch das Segel ausbreiten können. Dann wird Raub in Menge ausgeteilt werden, sodass auch die Lahmen Beute machen. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Sünde vergeben sein. Boah, bin ich der Einzige, der Gänsehaut kriegt, wenn er das liest? Was für eine Verheißung, was für eine Hoffnung, was für eine Zukunft. Hammermäßig. Dann gibt es diese Ermahnung am Schluss der Offenbarung. Ich fasse das jetzt einfach mal zusammen. Da wird gesagt, dass wir uns in Acht nehmen müssen, dass wir nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Von dem Buch der Offenbarung und ich behaupte mal von der ganzen Bibel. Ich glaube, dass Gott ja keinen Unterschied macht. Wir werden gewarnt vor dem einen, das würde ich mal mit Spekulation bezeichnen. Ist ja im Moment voll trendy. Exodus 23,1 sagt, du sollst kein Gerücht verbreiten. Steht auch in meiner Bibel. Und wenn du nicht wirklich, wirklich weißt und es selber gesehen hast und Fachmann oder Frau bist, halt doch einfach die Klappe. Bitte. Spekulation heißt, ich nehme eine Information, filtere sie durch meine Meinung und meine Prägung und meine Wunden und mein, was auch immer ich alles habe und schieße dann irgendwas raus und sage, das ist so und so. Es gibt Pastorenkollegen, die verbieten es heute lächerlich in der Zeit vom Internet, auf ihren Büchertischen bestimmte Bücher, die extrem prophetische Visionen zum Beispiel beschreiben, die ich persönlich ganz gut fand eigentlich, aber die sagen, mir geht das zu weit vom Wort Gottes weg und ich will eigentlich nicht, dass die Leute das lesen. Die sollen die Bibel lesen und die sollen die Bibel, die Bücher lesen, die ganz nah an der Bibel dranbleiben. Und denen nicht so viel, versteht ihr, so viel Land spekulativ da. Das kann man mal machen. Ich habe das auch in der Predigtreihe hier und da gemacht, habe das aber immer dazu gesagt. Habe gesagt, das könnte so sein, es kann ganz anders sein. Mose, Elia, wir sind die zwei Typen, die da predigen in Jerusalem und so weiter. Wir müssen sorgsam damit sein und wir verbrennen uns die Pfoten und verletzen andere, wenn wir uns da vertun und denken, wir wissen was, was wir gar nicht wissen können. Aber wir werden auch gewarnt, dass wir nicht Sachen wegnehmen sollen. Die Beschreibung über den Himmel, die kannst du der Tante Elfriede auch in die Weihnachtskarte oder in die Genesungskarte, ja vielleicht nicht, die kann man mal schreiben. Ja, nee. Ja, ihr versteht schon. Die finale Genesung, genau. Aber das andere gehört auch dazu, das blutgetränkte Gewand und das Schwert. Und versteht ihr, das ist ein Paket. Und wir dürfen nicht uns von unserer Bequemlichkeitszone beherrschen lassen, sondern von dem, was die Wahrheit ist. Und die stinkt uns manchmal und die nervt und die fordert auch mich heraus. Und dann muss ich umdenken und dann muss ich Buße tun. Und ja. Und ich möchte euch unglaublich ermutigen, ermahnen, lasst uns das so halten, dass wir das machen. Dass wir nicht spekulieren und dass wir nichts weglassen. Ich fasse zusammen. Wir haben uns ganz viel angeguckt über diese Zeitspanne, die Offenbarung beschreibt. Es fing mit der Offenbarung von Jesus an, wo Johannes seinen alten Freund ganz neu kennenlernt. Es ging um die sieben Gemeinden. Wir haben die Entrückung, die Trübsalzeit, die Wiederkunft Jesu, die Hochzeit des Lammes, die Geschichte mit dem Teufel, die 1000 Jahre, das Weltgericht, neuer Himmel, neue Erde. Wir haben uns das angeguckt. Und eigentlich ist das Fazit nur eins. Es gibt zwei Wege. Und der Weg zum Leben, der hat einen Namen und der heißt Jesus. Egal wie toll du bist, wie viel du heute gespendet hast, wie viel Zeit du letzte Woche in der Gemeinde oder anderswo für Leute dich investiert hast, wir können uns den Himmel nicht verdienen, sondern wir können den Himmel uns nur schenken lassen. Und wenn wir das getan haben, dann haben wir eine Zukunft, Leute, die ist abgefahren. Das ist einfach nur so abgefahren, was die Bibel schreibt und das ist nur so, vergebt mir diese flapsigen Worte, aber ich versuche euch so ein bisschen zu erreichen, alle von euch, und zu sagen, wenn wir bei ihm sind, wenn wir zu ihm gehören, wir gewinnen. Wenn wir ihn sehen, wenn wir ihm begegnen, wenn alle Fragen weggewischt sind und wir Hochzeit feiern mit unserem Gott, was wird das sein? Da reichen die coolsten Lieder, die unsere Leute hier geschrieben haben, nicht aus. Tanzt und singt, der Bräutigam kommt bald. Ja! Und Petrus hat das ernst gemeint in seinem letzten Brief und hat gesagt, Leute, lasst uns vorbereitet sein. In diesem Sinne, lasst uns miteinander beten. Steht doch bitte nochmal mit mir auf und vielleicht könnt ihr schon kommen für die Musik. Herr, ich bin begeistert von dir und von deinem Wort und gleichzeitig auch voller Ehrfurcht hat es mich gepackt. Und wir brauchen das so sehr, dass dein Wort uns wäscht und all den Rotz und all das, was da draußen an Stimmen, wie Susan so schön gesagt hat, rumschwirrt, dass wir das ja unterscheiden können. Wo bist du? Das muss ich jetzt erzählen. Ich weiß, ich erzähle immer alles und ich bin peinlich. Und es ist egal. Gestern Abend war ich um 10:30 noch da, habe ich noch die Folien mal durchgeguckt, klingelt mein Handy, steht Raphael. Ich gehe dran, sage, hallo Raphael. Sagt eine Stimme zu mir, die nicht Raphaels Stimme war, hier ist der Anton. Ist jetzt kein Witz. Ja, ich weiß nicht, ob der besoffen, gekifft oder auch nett war, aber das war scheinbar ein extrovertierter Freund, der irgendwie die Runde, die im Hintergrund giggelte und lachte, ich hörte die alle. Und ich habe eine halbe Stunde verbracht, mir schlagfertige Antworten zu überlegen nach diesem Anruf. Und er hat dann gesagt, darf der Raphael noch eine halbe Stunde länger mit uns spielen? Das war so ein... Ich habe dann nur ganz stoisch geantwortet, meinen erwachsenen Kindern sage ich nicht, was sie... Also, manchmal klingelt dein Handy und du denkst, es ist der Heilige Geist. Das steht dann da. Aber es kann sein, dass es der Anton ist. Okay? Gut. Herr, lass uns das unterscheiden. Lass uns das auch spätabends merken, wer da redet und wo es uns hinzieht. Oh, ich bete so, dass du mir hilfst, dass du uns allen hilfst, Jesus. Den Humor nicht zu verlieren und die Gottesfurcht. Beide gehören zusammen für ein Kind Gottes. Herr, reinige unsere Herzen. Heiliger Geist, überführe uns da, wo wir uns verlatscht haben, wo wir falsch laufen, wo wir spekuliert haben oder wo wir Dinge weggelassen haben. Herr, wir wollen die ganze Wahrheit. Ich will sie jedenfalls. Und wir wollen bei dir sein. Wir wollen dieses Fest feiern. Wir wollen nichts verpassen. Und wir danken dir, Herr, dass du unseren Namen schreibst in dein Buch. Das habe ich euch verschwiegen. Das mit dem Buch, wo alles aufgeschrieben wird, was ihr macht, das wird gelöscht, sobald du dich bekehrst. Da steht dann gar nichts mehr drin. Wie cool ist das denn? Ja! Der Martin hat's verstanden. Yay! Das war die passende Geste dafür. Jesus, wir danken dir. Und wenn du das möchtest, dass das Buch gelöscht wird, sprich mir folgende Worte nach. Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich gestorben bist und mir dein Blut geschenkt hast. Ich habe versagt. Ich krieg's allein nicht hin. Ich habe gesündigt und ich brauche Vergebung. Bitte vergib mir, Gott. Reinige mich und gib mir ein neues Leben mit dir. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.